Mal schauen, was Gottes Wort steht. Danke, Vater, jetzt für die Zeit zusammen. Danke wiederum von Herzen für deine Genügsamkeit, dass du immer genügst, Herr, für unser Leben. Nicht nur für unser Leben, sondern für unser Sterben und darüber hinaus. Herr, es ist dir gut zu wissen, dass wir in dir aufgehoben sind, für jetzt und für Ewigkeit. Ich bin aber so dankbar, Vater, dass du uns deine Kraft und deinen Frieden nicht erst im Himmel versprochen hast, sondern hier auf Erden. Du bist nicht auferstanden, um uns zu vertrösten auf eine bessere Zeit, sondern um uns hier lebendig zu machen. Menschen, die einen Unterschied machen in dieser Welt, nicht weil wir gut wären, sondern weil du in uns wohnst. Und Herr, darum möchten wir dich preisen, dich loben und dich anbeten, weil du der eine und einzige Herr und Gott bist, den wir haben. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den wir heute auch hatten, für den Austausch, für das Beisammensein und vor allem für deine Gegenwart. Herr, ohne dich wären wir nur ein religiöser Club und nicht mehr. Mit dir, Herr, dürfen wir ein lebendiger Leib sein, weil du lebst. Danke, Vater, jetzt für die Zeit zusammen in deinem Namen. Amen. Wir haben jetzt gestern und heute darüber gesprochen, hauptsächlich, dass Gott an sich genügt, dass er der Tröster ist, dass wir in ihm alles haben, was wir haben können und auch alles, was wir brauchen. Ich möchte heute nochmal über etwas sprechen, was manchmal vielleicht etwas verwirrend ist, und zwar über das Heiligsein. Was bedeutet es, heilig zu sein? Ein gewisser George MacDonald hat einmal gesagt, und ich finde das sehr gut, hat gesagt, wenn ich euch nicht überzeugen kann, Jesus Christus etwas näher kennenzulernen, dann war meine ganze Arbeit umsonst. Ich glaube, das darf ich auch sagen, wenn wir am Tauernhof Menschen nicht überzeugen können, etwas näher zu Jesus zu kommen, dann ist unsere ganze Arbeit umsonst. Und darum ist mein tiefstes Gebet für uns alle, für mich selber und für euch, dass Gott realer wird in unserem Alltag. Dass Gott nicht eine religiöse Betätigung ist, sondern dass er real ist 24 Stunden am Tag und wir in einer heiligen Beziehung zu ihm leben können. Was heißt das nun? Schlag bitte mal auf 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1. Und dann lesen wir die Verse 13 bis 17. Wenn ihr eine Bibel wollt und keine mit habt, da hinten draußen vor der Tür sind welche. Könnt ihr euch gerne nehmen, gell? 1. Petrus 1, Vers 13. Hier schreibt der Apostel Paulus: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ich habe das übrigens gerne. Die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, der Gürtel von unserem Denken, auf gut Deutsch, den sollen wir zusammengürten. Wozu? Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Wir haben heute schon gehört, wir müssen glauben, was Gott gesagt hat. Völlig auf seine Gnade hoffen. Nicht 90%, sondern völlig. Die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eure Fremdlingschaft in Furcht. Es wäre so viel da in diesen paar Versen. Aber ich möchte nur eins herausgreifen, und zwar, wo er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und er sagt, da ihr nun heilig, sondern Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Von Anfang an hat Gott den Menschen geschaffen, nur zu einem Zweck, nämlich um heilig zu sein. Wenn wir nur wüssten, was das ist. Gott ist heilig und Gott kann mit dir und mir nur in einer Beziehung leben, wenn wir heilig sind. Ein heiliger Gott braucht heilige Geschöpfe, um in einer lebendigen Beziehung leben zu können. Was heißt heilig? Nun, technisch heißt heilig abgesondert sein für. Heilig heißt abgesondert sein. Aber es heißt nicht nur abgesondert sein von etwas, es heißt vielmehr abgesondert sein für etwas. Als wenn du ein wiedergeborener Christ bist, und das sind wir alle hier, nehme ich auf jeden Fall an, dann bist du heilig. Du bist nämlich abgesondert von der Welt. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr von dieser Welt, zwar in dieser Welt, aber wir sind Fremdlinge, haben wir gerade gelesen. Aber heilig sein heißt nicht nur abgesondert von etwas, was ich nicht mehr bin. Heilig sein heißt abgesondert für einen bestimmten Zweck. Ich gebe euch mal, okay, leih mir mal deinen Kugelschreiber. Dieser Kugelschreiber, der lebt im Moment in einer heiligen Beziehung mit meiner Hand. Er ist nämlich abgesondert von all euren anderen Kugelschreibern in diesem Raum. Er ist abgesondert von allen anderen. Er lebt in einer heiligen Beziehung zu meiner Hand. Aber dieser Kugelschreiber ist nicht nur abgesondert von euren Kugelschreibern, er ist auch abgesondert für den Gebrauch in meiner Hand. Ich kann mit diesem Kugelschreiber jetzt tun, was ich will. Ich kann mit dem schreiben, was mein Herz begehrt, und der macht, was ich will. Weil er lebt in einer heiligen Beziehung mit meiner Hand. Abgesondert von allen anderen, aber vielmehr noch abgesondert für meine Hand, zum Gebrauch. Das heißt heilig. Danke, Kees. Es gibt zwei Seiten von Heiligkeit. Die eine Seite ist, dass wir bereits heilig sind. Lesen wir Hebräer 10, Vers 10. Ihr seid heilig gemacht worden. Wir sind bereits heilig. Aber es gibt jetzt noch einen zweiten Aspekt, auf den möchte ich heute eingehen, den wir hier im Petrus lesen, wo er sagt, da ihr nun heilig seid, sei auch euer Wandel heilig. Jetzt als Heilige sollen wir auch heilig wandeln. Spazieren gehen heißt das. Im Leben leben. Wir sollen als Heilige leben, nachdem wir heilig gemacht worden sind. Und das ist indem ich meinen Willen ergebe dem lebendigen Gott. Gott, hier ist mein Leben. Ich lebe in einer heiligen Beziehung zu dir. Du kannst es verwenden nach deinem Gutdünken, nach deinem Wollen. Und das hat etwas zu tun mit unserer Haltung, mit unserem Benehmen. Dein Benehmen resultiert aus deiner Haltung. Und heilig sein heißt eigentlich, um es einfach zu sagen, wenn ich anfange, Gottes Interessen zu suchen und nicht meine, dann bin ich heilig. Dieser Kugelschreiber war nur bedacht, das zu tun, was die Hand ihn tun möchte. Dieser Kugelschreiber war interessiert an dem, was meine Hand tun will, nicht an dem, was er schreiben will. Und heilig zu sein heißt, dass ich Gottes Interessen suche und nicht meine. Nehmen wir ein Wessel als Beispiel, weil er gerade jetzt gekommen ist und wird am Dauernhof arbeiten. Wenn der Wess jetzt am Dauernhof arbeitet, nächsten Monat oder Jahre, dann lebt Wess in einer heiligen Beziehung zum Dauernhof. Denn er ist abgesondert von Kanada, aber er ist nicht nur abgesondert von Kanada, er ist auch abgesondert für die Arbeit am Tauernhof. Jetzt, wenn Wes zum Beispiel einen Fehler macht, so wie ich, ist kein Problem. Redet man drüber, vergibt man und ist vergessen. Wenn Wes jetzt absichtlich immer das Gegenteil tut von dem, was man von ihm will, dann wird die Beziehung darunter leiden. Man hat vielleicht noch Kommunikation, aber keine Beziehung. Und auch denn sein Außenhalt wird nicht sehr zufriedenstellend für ihn, noch für die anderen sein. Seht ihr, das heißt heilig.
Ich bin heilig abgesondert, ich bin abgesondert von meinem alten Leben, ich bin abgesondert für mein neues Leben. Und in Beziehung zu Gott natürlich, wo dieses Wort gebraucht wird, ich bin abgesondert von meinem alten Leben, was ich bis jetzt hatte, ich bin abgesondert für seinen Dienst. Das heißt heilig. Nun, viele Christen heute, vielleicht sitzen einige hier heute Abend, leben ein sehr unerfülltes Leben als Christen. Und ich frage mich manchmal, im Winter speziell, da rede ich mit vielen, die kommen so zu Skifreizeiten, und oftmals kommt man ins Gespräch und fragt, bist du Christ? Sagt er ja, und die zweite Frage, und bist du froh darüber? Und wenn sie dann ehrlich sind, sagen sie, eigentlich, nein. Ich bin froh, dass ich in den Himmel komme. Aber hier auf der Welt wäre ich lieber nicht Christ. Es ist langweilig, es ist schwer, es ist alles kompliziert als Christ. Und sie genießen ihr Leben als Christ eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, ich möchte euch einen Grund sagen, warum ich glaube, dass es heute so ist. Warum so viele wiedergeborene Christen unzufrieden sind, unerfüllt. Und wisst ihr warum? Es ist heute in unseren Kirchen wichtiger geworden, unsere Nöte zu befriedigen, als Gott zu finden. Ich möchte euch damit sagen, was ich meine. Die Kirche in der Generation meiner Eltern, vielleicht die Eltern von der Sigrid können sich damit etwas identifizieren, es kommt darauf an, um welche Kirche du herkommst. Also diese Generation, die hat gesagt, sich verletzt zu fühlen, auf sich selbst zu schauen, das ist alles eigensinniger Unsinn. Das Heilen von persönlichen Wunden und all das, das ist alles dummes Zeug und das ist humanistisch und gefährlich. Wir müssen uns selbst verleugnen und damit passt und jetzt folge Jesus nach. Sei ein Mann, jammere nicht, vergiss Vergangenheit, geh weiter. Nun, ich muss euch eins sagen, sie haben Unrecht. Unsere Generation heute hat das erkannt, dass viele Christen zur Kirche gehen, ein leeres Geplapper runtermachen, zwar alle schön reinschauen, fröhlich, aber eigentlich innerlich ist sehr viel Hass, unvergebene Sachen, sehr viel Bitterkeit. Unsere Generation hat das erkannt und sie spricht das an. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Diese willkommene Sensibilität ist uns wieder auf den Kopf gefallen. Denn in unseren Kirchen heute ist akzeptiert zu sein, geliebt zu werden, wichtiger geworden als Gott zu finden. Akzeptiert, angenommen, geliebt zu sein, ist vielerorts die zentrale Botschaft der Gemeinde geworden. Und das ist wiederum falsch. Und ich glaube, wir müssen da lernen, einen Mittelweg zu finden. Denn wenn sich angenommen fühlen, geliebt fühlen, die zentrale Mission ist oder die zentrale Botschaft, dann mache ich Gott zu einer ewigen Segensmaschine. Ich habe ein Anliegen, Gott, du musst das, you have to meet it, wie sagt man auf Deutsch? Du musst es erfüllen. Ich bin in einer Not, du musst sie lösen. Und Gott wird nur noch eine Segensmaschine. Und wenn er dann unsere Not löst, dann sagen wir sogar Danke, so wie man einem guten Kellner, der sehr aufmerksam ist, dann ein Trinkgeld gibt. Danke Gott, gut gemacht. Ich fühle mich wieder besser. Das ist ein Problem. Unsere Kirche in Europa ist zum größten Teil humanistisch geworden, wo die Nöte des Menschen im Mittelpunkt sind und nicht mehr Gott. Wo angenommen sein wichtiger ist, als Gott zu finden. Irgendetwas ist ganz grob schiefgelaufen. Entweder wir unterdrücken unsere Gefühle und tun so, als wären sie nicht hier, oder unsere Gefühle sind wichtiger als alles andere in der Welt. Und beides ist falsch. Und beide Lebensstile sind nicht erfüllend. Erfüllen keine Menschen. Gott hat niemals ein leichtes Leben versprochen. Er hat ein erfülltes Leben versprochen. Und ich möchte auch kein leichtes Leben. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte ein erfülltes Leben. Und darum, glaube ich, müssen wir unsere tiefsten Nöte, und einige von uns haben tiefe Nöte in diesem Raum, Und doch müssen wir diese tiefsten Nöte zwar vor Gott bringen, aber sie dürfen nicht wichtiger werden als mein Wunsch, Gott zu finden. Denn sonst habe ich ein Problem. Oswald Chambers, kennt ihr Oswald Chambers? Kennt ihr das Buch, das Andachtsbuch, mein Äußerstes für sein Höchstes, mein Atmosphäres heißt? Das beste Andachtsbuch, das ich jemals gelesen habe. Und was ich dauernd lese. Ich habe schon viele probiert, aber das ist das Einzige, das mich fasziniert. Er hat so eine einfache Botschaft. Er kann zwar kompliziert schreiben, aber er sagt immer dasselbe. Er sagt immer dasselbe. Und zwar kompromisslos. Jesus den Herrn sein lassen. Und auf die tausendfachste Weise beleuchtet er das. Mit Bibelverse, die ich nicht mal nahe drankommen würde, die so auszulegen. Aber Oswald Chambers hat einen Satz gesagt, der hat gesagt, die Bestimmung oder das letztendliche Ziel eines Menschen, tut mir leid, ich habe alles auf Englisch hier, tut mir nicht mehr, aber das letztendliche Ziel eines Menschen ist nicht Glück, auch nicht Gesundheit, sondern Heiligkeit. Gottes Ziel für dich ist nicht, dass du gesund wirst, auch nicht, dass du glücklich bist, sondern dass du heilig bist. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und wir werden niemals ein erfülltes Leben finden, es sei denn, wir machen das zu unserem höchsten und einzigen Ziel, heilig zu sein. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da weine ich über meine Probleme und Nöte und so klein sie auch sein mögen. Wisst ihr, das Problem ist immer, die Nöte sind relativ. Objektiv gesehen mögen deine oder meine Nöte sehr klein sein. Subjektiv gesehen sind sie genauso groß als von dem, wo gerade das Kind zusammengefahren ist. Da muss man immer abwägen, weil die persönlichen Nöte sind ja subjektiv auf dich, betreffen ja dich. Also es gibt keine, objektiv natürlich gibt es große Probleme und kleine. Subjektiv ist es oft schwer zu unterscheiden. Aber es gibt Zeiten in meinem Leben, da weine ich über meine Probleme und ich wünsche mir nur, dass endlich das vorbei ist. Ob das jetzt meine Hautallergie war oder mein Asthma oder was immer oder Probleme in Beziehungen. Und man wünscht sich nur, wenn das nur vorbei ist, alles andere ist mir egal. Und ich weiß, das ist falsch. Denn die Lösung des Problems war mir wichtiger als Gott, im Problem zu finden. Dann gibt es andere Zeiten in meinem Leben, wo ich mich absolut unwürdig fühle. Wisst ihr, was ich manchmal merke? Von der ersten Minute, wo ich munter werde in der Früh, bis zur letzten Minute, bevor ich schlafen gehe, denke ich nur an eine Sache. Und das bin ich. Und ich fühle mich so scheußlich, so unwürdig. Ich kann gar nichts anderes denken. Aber weißt du was, dir geht es auch nicht anders. Und es sei denn, Gott unterbricht dich, kannst auch du von der ersten bis zur letzten Minute des Tages an nichts anderes denken, außer nur an dich. Aber wenn dir das zur Not wird, dann bist du auf einem guten Weg. Denn dann sehnst du dich nach Gott, der das ändert. Und dann schreist du raus und sagst, Gott, ich brauche dich. Ich muss zugeben, dass ich eine Angst habe in meinem Leben. Das ist wahrscheinlich meine größte. Aber das ist die Angst vor dem Tag, wo ich kein Bedürfnis mehr habe, Gott näher kennenzulernen. Wo ich noch weiterhin predige, unterrichte, aber nicht mehr das lebe, was ich predige. Und ich habe auch Gott gesagt, wenn der Tag kommt, dann ist mir lieber, du entfernst mich von dieser Erde. Denn dann habe ich keinen Auftrag mehr. Was ist dein Ziel für dein Leben? Glücklich zu werden? Wodurch immer? Sei es durch Ehestand, Karriere, Geld oder Macht? Sogar in der Kirche? In der Kirche findest du alles, was du in der Welt findest. Da bin ich jetzt lange ernüchtert worden, dass die Kirche nicht ausgeschlossen ist von Sünde. Jede Sünde, die du in der Welt findest, findest du in der Kirche. So schmutzig sie auch sei. Oder möchte ich einfach anfangen, ihn kennenzulernen? Ist das mein größter Wunsch? Liebe Freunde, die kommen auch morgen. Roland und Monika. Er ist auch im Verein. Er ist vor ein paar Jahren hier am Dauernhof zum Glauben gekommen. Und 3 Monate später, sozusagen als Dank von Gott, dass er sein Leben Jesus gegeben hat, haben sie ein behindertes Kind bekommen. Es war normal auf die Welt, aber hatte Gehirnhautentzündung. 2 Monate im Koma und ist eben heute extrem behindert. Aber ich weiß noch, wir sind öfter rübergefahren, haben für das Kind gebetet, über das Kind gebetet, um Heilung gebetet. Und wir haben einen Abend ganz besonders um Heilung gebetet. Und man, irgendwie erwartet man doch, morgen kommt er vielleicht die Treppe runter zu Fuß. Aber er kam nicht runter. Ich glaube an Heilung, ich bin selbst geheilt worden. Aber bei Martin hat es Gott nicht gefallen. Und wisst ihr, was dann passiert? Du fängst an, Gott zu misstrauen. Und wisst ihr, das ist ein Problem. Wenn es irgendein Gebiet gibt in deinem Leben, wo du Gott nicht ganz vertraust, dann fängst du an, die Probleme alleine zu lösen. Und dann bist du unheilig. Denn dann lebst du nicht mehr in einer heiligen Beziehung zu Gott. Ich hatte 2 ganz reale Ängste, als ich jünger war. 2 Bereiche, die ich Gott nie gegeben habe. Oder die längste Zeit nicht gegeben habe. Das waren Mädchen und Geld. Ich wusste, wenn ich zu Gott sage, Gott, hier bin ich völlig zur Verfügung, gib du mir die Frau, die du auserwählst für mich. Und das ist okay. Das hätte ich nie gewagt. Denn ich wusste, da ist eine in unserem Bezirk. Klein, hässlich, wie sie nur sein kann. Alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Und dann ich wusste, wenn ich jetzt bete, die betet jeden Tag für einen Ehemann. Hier ist ein Freiwilliger, passt, da gehst du hin. Und das war eine ganze, ihr lacht vielleicht, aber das war eine reale Angst. Und darum habe ich das auch ihm nicht gegeben. Ich habe gedacht, Gott, du kannst von mir viel haben, aber das kann ich selber drauf schauen. Ich suche mir schon meine. Ich auch, dass sie Christ ist und passt schon. Das andere Bereich war das Geld. Ich war überzeugt, wenn ich sage, Gott, mach mir mein Geld, was du willst, der verschwendet alles mit Missionaren, ich bin morgen auf der Straße. Aber wisst ihr, warum ich so gedacht habe? Der Grund ist ganz einfach, weil ich Gott nicht kannte. Schlag mal auf Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und Verse 1 und 2. Diese Verse sind übrigens in meinem Ehering drinnen. War nicht die ganze Verse, hat nicht Platz gehabt, aber die 12. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen oder eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Möchtest du Gott vernünftig dienen? Weißt du, was du tun musst? Deinen Leib hinzugeben. Ganz einfach, was immer das heißt. Gell? Vers 2. Und seid nicht, das ist der Vers, den ich eigentlich möchte, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Weißt du, was Gottes Wille für dein Leben ist? Gut, wohlgefällig und vollkommen. Und wenn du das nicht glaubst, dann kennst du deinen Gott noch nicht. Ich behaupte nicht, dass ich Gott kenne, aber ich habe ihn etwas mehr kennengelernt. Und mein größter Wunsch ist, ihn noch besser kennenzulernen. Und dieser Wunsch soll uns, das soll unser Ziel, unser Antrieb sein. Wir müssen Gott gut nennen, einfach weil er gut ist. Und nenne Gott niemals gut, nur weil es dir gut geht. Weil Gott ist auch gut, wenn es dir schlecht geht. Und sobald wir anfangen zu zweifeln, dass Gott gut ist, haben wir das Problem, dann übernehmen wir das Steuer. Und dann sind wir unheilig. Auch wenn Martin niemals geheilt wird, Gott ist trotzdem gut. Schlag mal auf Psalm 119. Psalm 119. Und Vers 50. Wir haben ja heute Morgen vom Trost Israels gesprochen. Psalm 119, Vers 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend. Im Elend. Nicht aus dem Elend heraus. Gott will unser Trost sein im Elend. Das ist, dass deine Zusage mich belebt hat. Geh runter zum Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, oder es kann auch, man kann es auch übersetzen, bevor ich gelitten habe. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. In meinem Elend, in meiner Demütigung sagt der Psalmist 1, du bist gut und du tust Gutes. Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Warum? Damit ich deine Ordnungen lernte. Vers 75. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind. Und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Es ist seine Treue, auch wenn er uns demütigt. Auch wenn er uns leiden lässt. Es ist seine Treue. Denk oft an Bethe Wiegand. Bethe ist sicher einer meiner liebsten großen Brüder, die ich habe. Nicht nur ein großer Bruder, sondern auch ein Vater. Bethe hat kein einfaches Leben. Schwerkranke Frau, jetzt geht ihr Gott sei Dank besser, der Ronhild. Ein behindertes Kind. Einen Dienst mit viel Anfechtung auf vielerlei Fronten. Aber ich glaube, ich kenne wenige andere Männer, die so wie Bethe barmherzig sind und gleichzeitig so an der Wahrheit geblieben sind. Aber wisst ihr was, das ist Bethe nicht trotz seines Leidens, sondern wegen seines Leidens. Und Gott hat es gefallen, auch sicher inspiriert durch seine behinderte Tochter, dass es jetzt zwei Behindertenwerkstätten gibt, angeschlossen an der Bibelschule. Gott hat das gemacht. Er ist treu und er ist der Trost in unserem Elend. Wir haben ein falsches Konzept, wenn wir glauben, dass wenn wir ein ordentliches christliches Leben führen, dann müsse es uns gut gehen. Das ist falsch. Es muss dir gar nicht gut gehen, körperlich, finanziell oder sonst wie, wenn du das tust, was Gott von dir möchte. Denn Gott ist auch gut, wenn es dir schlecht geht. Und wir haben immer das Gefühl, dass wenn es Menschen gut geht, dass die göttlicher sind als wir. Stimmt nicht. Wie geht es uns so? Wollen wir, dass Gott unsere Nöte und Bedürfnisse stillt? Oder wollen wir in erster Linie ihn erkennen? Das wird dein Leben bestimmen, deinen Alltag, diese Entscheidung. Ich glaube, es war C.S. Lewis, der hat es mal so gesagt. Entweder wir wünschen uns, dass wir umgeformt werden, so wie er ist, oder wir wünschen uns, dass er so umgeformt wird, wie wir sind. Und dann machen wir Gott zu einem Hampelmann, so wie er uns gefällt. Wenn du Erfüllung möchtest, musst du für das Erste gehen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat. Ich lese das öfter vor, vielleicht hast du es schon gehört von mir, aber das macht nichts. Es ist geschrieben von einem